Es ist nicht so, dass die Länder des globalen Südens nicht eingebunden sind in globale Prozesse. Sie sind es, aber sie sind eingewickelt darin. Und eingewickelt zu sein bedeutet auch, sozusagen Teil von Strategien von anderen zu werden, die davon profitieren. Und das bedeutet auch, wie Samir Amin das immer wieder sagte, subalterne Positionen zu besetzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Reden- und Debattenformats im Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Wir freuen uns, Ihnen an dieser Stelle regelmäßig Impulse aus unserer Bildungsarbeit weitergeben zu können, Vorträge, Podiumsdiskussionen und vieles mehr. Mein Name ist Dorothea Grass und ich bin Studienleiterin und Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Der globale Süden für immer abgehängt? Fragezeichen. Der kritische Titel des Vortrags von Boniface Mabanza Bambo. Und dieser kritische Ton und dieser kritische Ansatz, der zog sich auch durch seine Rede. Boniface Mabanza Bambo sprach auf unserer Jubiläumstagung im September 2022 und die Tagung trug den Titel Imagine Impulse für eine bessere Welt. Bambo ist Literaturwissenschaftler, Philosoph und Theologe und er arbeitet für die kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika, kurz CASA, in Heidelberg. Sie versteht sich als Informations- und Servicestelle und als Lobby- und Kampagnenbüro zu Themen sozialer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit im Kontext von Globalisierung und Klimawandel. Es ist eine Geschichte, die von persönlichen Erfahrungen geprägt ist und die Boniface Mabanza Bambu durchaus mit großer Entschlossenheit vorträgt. Und es ist gleichzeitig eine Geschichte von Nord und Süd und globalen Mechanismen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören. Wenn Sie Anmerkungen und Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns gern. Unsere E-Mail-Adresse lautet info@ev-akademie-tutzing.de.
So, ich habe den Auftrag bekommen, mit Ihnen über dieses Thema zu diskutieren, den globalen Süden für immer abgehängt. Das ist ein Thema, was mich und viele Kolleginnen aus der Ökonomie, aus der Politik in verschiedenen afrikanischen Ländern, aber auch hier in der afrikanischen Diaspora beschäftigt. Was ich versuchen werde, in den nächsten 20 Minuten zu zeigen, ist, dass es keine lineare Besetzung dieses Narrativs ist. Das ist etwas, was sich ändert, je nach Interessenlage. Und diese Änderungen haben immer auch mit Interessen zu tun. Wir können vielleicht beginnen mit der aktuellen Situation, geprägt vor allem durch den Russland-Ukraine-Krieg. Was dieser Kontext offenbart für viele Länder des globalen Südens und besonders für die Länder Afrikas, ist das, was sie wie strukturelle Abhängigkeiten nennen. Nahrungsmittel Preise sind gestiegen. Das bedeutet ein Riesenproblem für viele Länder, die geglaubt haben, zumindest deren Eliten, sie würden dazu gehören, zu der sogenannten zivilisierten Welt, wenn sie lokale Getreide wie Hirse, Mais und andere vernachlässigen, stattdessen Baguette aus Frankreich zum Frühstück essen. Und jetzt merken sie, das ist ein Riesenfehler, weil sie natürlich mittlerweile auch ihre Märkte diversifiziert haben. Nicht nur aus Frankreich beziehen sie Getreide, sondern auch aus der Ukraine und aus Russland. Und solange die Häfen blockiert waren im Süden der Ukraine, haben sie darunter gelitten und sie leiden darunter. Also Nahrungsmittelpreise. Wir haben das nächste Problem. Die Spritpreise sind gestiegen und das betrifft sogar Länder, die selbst Rohöl produzieren, aber nicht verarbeiten, nicht transformieren. Nigeria. eines der größten Ölproduzenten aus dem afrikanischen Kontinent, aber wird nicht dort verarbeitet, müssen alles importieren. Sie merken das und das macht sich bemerkbar auch in Unruhen. Damit verbunden ist auch der Import von industriellen Düngern, Düngemitteln, aber auch von Pestiziden. Und all das ist für die Landwirtschaft sehr zentral. Und das ist auch der Hauptkonflikt zwischen der Mainstream-Landwirtschaft, einen Begriff haben wir schon gehört, die von nationalen Regierungen propagiert wird in diesen Ländern, und das, was Gruppen wie feministisch-ökologische Gruppen, We Are The Solutions in Westafrika zum Beispiel, die seit Jahren sagen, wir sind auf ganz Afrika gesehen verantwortlich für 80% der Nahrungsmittel, die hier konsumiert werden auf diesem Kontinent. Aber alles, was Förderung, finanzielle Förderung angeht, geht in die Agrobusiness. Wir können Unabhängigkeit gewährleisten, weil wir nicht auf Sprit angewiesen sind für Maschinen, für diese Traktoren, industrielle Dünger, Pestiziden und so weiter. Aber offiziell läuft das so, dass die Förderung eher in dieser Richtung geht. Und diese Abhängigkeiten, die strukturellen, sie machen sich sichtbar. Natürlich gibt es Länder, die so auch zum globalen Süden gehören, China zum Beispiel, die von der aktuellen Situation profitieren. Die Tatsache, dass Russland nicht mehr so viel Öl und Gas in die EU exportiert, bedeutet, das geht ganz billig nach China. Und für China ist das ein Riesenvorteil, jetzt so billiges Öl aus Russland importieren zu können, weil dieser Import von Öl die Voraussetzung ist für die Herstellung von industriellen Produkten, die dann wettbewerbsfähig sein können auf dem Weltmarkt. Also Unruhen drohen in diesen Ländern, aber zugleich ist es so, dass diese Länder in dieser Situation nicht nur abgehängt sind. In dieser Situation tun sich auch sowas wie neue Chancen für diese Länder. Wir haben gehört, dass Kanzler Olaf Scholz in den Senegal gegangen ist, um dort dem senegalesischen Präsidenten zu sagen, wenn ihr jetzt eure Öl- und Gasfelder betreibt, vergesst bitte eure europäischen Freunde nicht. Und das geschieht, nachdem im Zuge des EU-Afrika-Gipfels in Brüssel im Februar der gleiche senegalesische Präsident Macky Sall der Europäische Union vorgeschlagen hatte, helft uns bitte, unsere Öl- und Gasquellen nachhaltig zu betreiben. Die Antwort der Europäischen Union hieß, nein, machen wir nicht. Wir brauchen Afrika nur noch, und da haben wir den Zusammenhang mit der Frage vorhin nach alternativen Energien mit Wind und Solar. Die Antwort war schon richtig, das ist nicht der Ausweg aus der Krise. Was wir hier sehen, ist, dass die EU da diese Antwort gegeben hat, nicht weil sie überzeugt ist, dass der Ausstieg aus fossilen Energien bald geschieht, sondern weil im Hintergrund dieser Versorgungssicherheit durch Russland mitgespielt hat. Ich habe einen Kommentar in der Frankfurter Rundschau dazu veröffentlicht mit dem Titel Die energiepolitische Heuchelei der EU. Also wir haben die fossilen Energieträger aus Russland. Hier als Afrika brauchen wir für Rohstoffe wie Coltan, Kobalt, Lithium und alles mehr, was wir brauchen, um Wasserstofftechnologien in Partnerschaften mit Algerien, mit Angola, mit Namibia zu machen und mit Wasserstoffen hergestellt mit afrikanischen Rohstoffen würden wir die Stahlindustrie in Europa retten. Also, was da passiert, ist sozusagen, es ist eine Integration der Rohstoffe der anderen, Stichwort imperiale Lebensweise, in die eigenen Strategien. Was da geschieht, ist keine Transformation. Das ist eine Stabilisierung des Bestehenden. Solange wie sozusagen auch mit erneuerbaren Energien, erneuerbaren Technologien darauf beharren, dass wir mehr Autos produzieren, mehr Elektrofahrräder, sind wir darauf angewiesen, dass Ressourcen woanders abgebaut werden. Und in diesem Fall ist das noch krasser. Wir sprechen hier von Energiewende. Um wenden zu können, muss man etwas haben. Und wir beziehen uns dabei auf Länder, die nicht zu wenden haben, weil sie immer noch in Energiearmut sind. Und diese strukturellen Abhängigkeiten beginnen nicht erst seit dem Russland-Ukraine-Krieg. Sie sind schon sichtbar geworden durch die Pandemie. Was die Corona-Pandemie gezeigt hat, das ist, dass die globalen Lieferketten nicht immer funktionieren. Und dass, wenn es Probleme gibt mit globalen Lieferketten, dass die Großen und Mächtigen Egoismus und Muskeln ausspielen. Und das haben die Industrienationen gezeigt im Blick auf Masken, im Blick auf Impfstoffe. Die wenigsten von uns in diesem Raum wissen vielleicht, dass ein Land wie Botswana mehr Geld ausgegeben hat als viele Industrienationen, um an ein paar Dosen Impfstoffen zu kommen. Trotzdem, sozusagen, sie haben mehr als den übrigen Preis bezahlt, aber sie standen ganz hinten in der Kette, in der Lieferung. Das zeigt auch, dass angewiesen sein auf diese globale Lieferketten, die lang sind und kompliziert, die Resilienz vor Ort gefährdet. Und darauf kommt es an. Und wenn wir jetzt auf die Jahre vor der Pandemie blicken, würden wir feststellen, dass es zwei Phasen des Narrativs der Abhängigkeit oder Abgehängtheit des globalen Südens gibt. Die erste Phase, das ist die Phase von den 90er Jahren bis 2000 ungefähr. Das Narrativ wurde geframed nach dem Motto, was gerade zu Afrika angeht, oh, dieser abgehängte, verlorene Kontinent außerhalb der Geschichte. Und das wurde so geframed, was auch ein bisschen an Hegel, Kant erinnert. Da haben wir auch die kolonialen Kontinuitäten. Trotz der Tatsache, dass der Anteil an Exporten der afrikanischen Länder in ihrer Wirtschaftsförderung sehr hoch ist und höher als zum Beispiel andere Weltregionen, weil sie sehr, sehr abhängig sind von Rohstoffen, die sie exportieren. Und dass die Afrika zwar nicht sehr viele ausländische Direktinvestitionen aufzuweisen hat, aber dass die Profitmargen derer, die in Afrika investieren, immer schon sehr hoch waren. Das kann man sehen im Blick auf zum Beispiel Kommunikationstechnologien. Diejenigen, die es gewagt haben, in Afrika in den 90er Jahren schon in die Handy-Telefonie zu investieren, sie haben unglaublich große Profitmargen erzielt. Aber das Ziel des Framings dieses Narrativs ja war, die Entscheidungsträgerinnen des Kontinents dazu zu bringen, sich zu öffnen, die Räume aufzumachen, um sich, wie man schön sagt, in der Ökonomie attraktiv zu machen für ausländische Direktinvestitionen. Und ab dem Jahr 2000 hat sich das Narrativ verändert. Man sprach nicht mehr von abgehängtem Kontinent, man sprach von Rising Africa. Ein Tiger, der aufsteht und neu aufstrebt und so weiter und so fort. Was war kennzeichnend für diese neue Phase vom Rising Africa, ein sehr hohes Wirtschaftswachstum, aber getrieben vor allem durch Investitionen in Rohstoffsektor und in den damit verbundenen Infrastruktursektor, was auch zu einer Verschuldung, zu einer Verschärfung der Verschuldung geführt hat in einigen Ländern. Aber was ist denn das, was dieses Wachstumsphase dem Kontinent gebracht hat? Es gibt ein paar Ausnahmen, aber generell kann man sagen, dass sich dieses Wirtschaftswachstum sehr unterproportional in die Verbesserung der Lebensgrundlagen der Bevölkerung niedergeschlagen hat. Die Arbeitslosigkeit ist hoch geblieben. In einigen Ländern ist sie sogar gestiegen, weil einige Industriezweige, zum Beispiel Textilindustrie, aber auch in der Agrarindustrie, verloren gegangen sind. Die Korruption hat zugenommen und mit der Korruption auch die Zunahme der Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Es gibt sehr viele Millionäre, die in den verschiedenen afrikanischen Ländern, die in dieser Phase zwischen 2000 und 2008 mit Beginn der Finanzkrise zu Millionären es geschafft haben und zu Milliardären auch. Aber was auch zu beobachten ist, ist die große Umweltverschmutzung, die mit diesen Investitionen in den Rohstoffsektor zusammenhängt. Und da sind zum Beispiel diese Umweltverschmutzung, das ist etwas, was wir von hier aus nicht wahrnehmen, weil das total externalisiert wird. Also zusammengefasst stellen wir fest, dass das Narrativ sich geändert hat von abgehängtem Kontinent, was Afrika angeht, zum Rising Africa, aber eine strukturelle Transformation der Volkswirtschaften, das heißt zum Beispiel weg von Primärerzeugnissen hin zu mehr Verarbeitung und mehr Diversifizierung durch Aufbau des Dienstleistungssektors und so weiter und so fort. All das hat nicht stattgefunden. Was lernen wir aus diesem sich verändernden Narrativ? Wir lernen vor allem eins, dass es ist nicht so, dass die Länder des globalen Südens nicht eingebunden sind in globale Prozesse. Sie sind es, aber sie sind eingewickelt darin. Und eingewickelt zu sein bedeutet auch, sozusagen Teil von Strategien von anderen zu werden, die davon profitieren. Und das bedeutet auch, wie Samir Amin das immer wieder sagte, subalterne Positionen zu besetzen. Was sozusagen ansteht, ist zu realisieren, dass hinter diesem Narrativ abgehängt auch eine Erwartungshaltung steht. Und das ist dieser Glaube, dass es möglich sein könnte, unter kapitalistischen Bedingungen, dass der durchschnittliche Bürger, die durchschnittliche Bürgerin von Niger die gleichen Lebensstandards haben könnte als die durchschnittliche Deutsche oder Französin. Und zwar durch nachholende Entwicklung. Dass das unmöglich ist, hat auch damit zu tun, dass zunächst es oft nicht realisiert wird, dass das, was hier an Fortschritten, an Errungenschaften realisiert wird, nicht autark, autonom ist vom globalen Süden, sondern dass die Räume miteinander verbunden sind. Ein ganz kleines Beispiel, um das deutlich zu machen. Deutsche Unternehmen kaufen pro Jahr ungefähr für 1 Milliarde Euro Kakaobohnen. Viele denken vielleicht, dass die Kakaobohnen im Hinterhof von Aldi und Lidl wachsen. Aber auch der Klimawandel hat das noch nicht möglich gemacht, dass sie da wachsen. Mehr als 80% der Kakaobohnen kommen aus der Elfenbeinküste und Ghana. Unter den 40 größten Exporteuren von Schokoladen ist keine einzige afrikanische Firma zu finden. Und die Umsätze für die 1 Milliarde Einkauf an Kakao in Deutschland belaufen sich auf ungefähr 6 Milliarden. Wir sind Weltmeister im Export von Schokoladen in die USA, nach Kanada und so weiter und so fort. Und da sind mehrere tausende Arbeitsplätze, die daran hängen. Also, solange die Macht- und Kräfteverhältnisse so sind, wie sie sind, ist diese nachholende Entwicklung nicht möglich. Aber etwas anderes spielt noch eine Rolle. Nicht nur ist sie unmöglich, aber sie ist auch nicht wünschenswert. Und das ist der zentrale Punkt. Sie ist auch nicht wünschenswert. Was bedeutet diese Erwartungshaltung? Das ist die Sanktifizierung, das ist die Heiligsprechung, Seligsprechung würden Katholiken, Katholikinnen sagen, von einem Wirtschaftsmodell, was zerstörerisch ist für Mensch und Mitwelt. Wir genießen es vielleicht, die Externalisierung der Umweltkosten, der Mitweltkosten, aber auch der sozialen Kosten nicht zu realisieren. Wenn Sie bedenken, dass mehrere Tonnen Erde abgetragen werden müssen in Südafrika, um nur ein paar Gramm Platin zu gewinnen. Und Platin wird bei der BASF in der Nähe von dort, wo ich wohne, in der schönsten Stadt Deutschlands, Heidelberg, das wird bei der BASF verarbeitet und landet in Katalysatoren. Und wenn wir Katalysatoren in unseren Autos haben, denken wir, zumindest wird uns das so suggeriert, unsere Autos sind klimafreundlich. Aber was Platinabbau in Südafrika bedeutet, das ist Umweltverschmutzung durch die Luft, die nicht zu atmen ist, die Flüsse, die verschmutzt wurden, Menschen müssen Wasser kaufen in Supermärkten, aber da sind vor allem Atemkrankheiten wie Silikose und Tuberkulose, die in diesen umliegenden Gemeinden der Minen viel höher sind als überall woanders in Südafrika. Also wenn wir uns diese Kosten für Menschen und für Mitwelt anschauen, sagen wir, dieses Modell ist nicht nachahmenswert. Und deswegen möchte ich diesen Input damit abschließen, indem ich Ihnen sage, viele Kolleginnen, mit denen ich arbeite in Afrika und ich selbst, ich habe ein Buch von einem dieser Kollegen hier mitgebracht, von Felouine Sarr aus dem Senegal, Afrotopia. Was wir sagen ist, Afrika hat gegenüber niemandem nachzuholen. Und das gilt für den gesamten globalen Süden. Es ist an der Zeit, aufzuhören, durch die großen Straßen zu fahren, die von anderen gebaut werden, um durch die Pfade zu laufen, die der Kontinent selbst definiert. Und das bedeutet auch, sich eine Konkurrenz zu entziehen, eine Konkurrenz eines Kinderalters, die darin besteht, dass die Nationen um einen Wohlstand brüllen, Wohlstand, der letztendlich darauf beruht, dass überall Zerstörung stattfindet. in dieser Unterbrechung des Rats der Geschichte, das ist die Voraussetzung, um Räume zu öffnen, die sich dezentral artikulieren, um Alternativen zu entwickeln, Alternativen, die von Region zu Region auch unterschiedlich sein können, Alternativen aber zu diesem zerstörerischen Modell, das sich anschickt zu vermitteln, es wäre verantwortlich, sowas zu universalisieren. Verantwortlich ist es nicht. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.